ARD Sounds.
Das, was ihr da gerade im Hintergrund hört. Yes, das ist einer von 1300 aktiven Vulkanen weltweit. Jährlich gibt es von ihnen zwischen 50 und 70 Ausbrüchen. Und das Verrückteste ist, rund 80% davon passieren unter Wasser. Vulkane sind so unglaubliche Giganten. Diese brodelnde Lava, die über 1000 Grad heiß werden kann. Dann diese gewaltigen Magmakammern unter der Oberfläche. Und es gibt eine Sache, die ist das Gefährlichste an einem Ausbruch, obwohl es ganz viele nicht wissen. Und dann haben wir natürlich auch noch Explosionen so laut, dass man sie auf der anderen Seite der Erde hören kann. Und genau in all das tauchen wir heute mit euch ein. Freundinnen und, nee, warte, das muss ich anders sagen, Spezialfreundinnen und Freunde des Wissens, weil wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge für euch. Ihr wisst es ja mittlerweile, alle 10 Wochen suchen wir uns ein Thema aus und meistens ist es eins, das mich schon fasziniert, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Also vor 10 Wochen haben wir über den Mond geredet und heute sind es die Feuerberge. Meine Güte, ziehen mich Vulkane magisch an. Ganz häufig war ich schon im Urlaub, einfach nur, weil es in dem Land in der Nähe einen Vulkan gab. Also ich weiß nicht genau, was es mit ihnen ist, aber sie sind für mich etwas ganz Besonderes und deswegen ist es auch allerhöchste Eisenbahn, wie die jungen Leute sagen würden, dass wir jetzt mal einige ihrer größten Geheimnisse lüften. Und das machen wir nicht alleine, denn in dieser Folge passiert etwas, das ist so bei Wissen mit Johnny noch nie gab. Denn unsere Kolleginnen und Kollegen aus der ARD-Wissenschaftsredaktion, die haben einfach gesagt, wie, Johnny, du planst eine Folge über Vulkane? Ah, da haben wir jemanden für dich. Wir connecten dich mal. Und zwar mit einer, boah, sowas von besonderen Expertin. Ihr Name? Ulla Lohmann. Man nennt sie auch die Vulkanfrau, denn sie hat nicht nur Vulkanologie studiert, sondern sie hat ihr gesamtes Leben den Feuergiganten gewidmet. Sie war als erste Frau jemals 600 Meter tief in einem aktiven Vulkan, darin sogar etwas zu essen zubereitet. Dazu mehr im Verlauf der Folge. Das ist alles so unglaublich krass. Und wir durften sie quasi begleiten auf einer neuen Mission, nicht weit weg von Australien, direkt am Krater eines aktiven Vulkans. Hat sie die Fragen beantwortet, die ihr zu den Feuerbergen vor ein paar Wochen in unserem WhatsApp-Kanal gestellt habt. Das ist alles für uns unglaublich aufregend. Danke nochmal an der Stelle an das ARD-Team für diese wirklich krasse Möglichkeit, was sie uns alles unglaublich Spannendes zu den Vulkanen erzählt hat und was man noch so alles über die Berge rausfinden konnte, das erfahrt ihr jetzt alles in dieser Folge. Denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Feuerspeiende Berge. Um das hier jetzt mal ganz am Anfang klarzustellen, das ist kein Name, den ich mir ausgedacht habe, die feuerspeienden Berge, sondern das ist die Art und Weise, wie Menschen sehr, sehr lange Vulkane nennen. Und wenn ich sage sehr, sehr lange, dann reden wir von Jahrtausenden. Natürlich, Vulkane gibt es ja schon seit Milliarden von Jahren und irgendwann haben sich die Menschen dann auch angefangen zu fragen, sag mal, was ist das eigentlich, was da so vor sich hin blubbert? Und für einige Menschen ist damals klar, das kann nichts Natürliches sein. In großen Teilen Europas wird daher lange an ein mystisches Wesen geglaubt, das die glühenden Berge erschafft. Und zwar der Feuergott Vulcanus. Die alten Römer sind der Auffassung, dass dieser tief unter der Erde lebt, dass er dort das Feuer beherrscht und gigantische Waffen schmiedet. Ja, und immer wenn er arbeitet, bricht ein Vulkan aus. Um den zerstörerischen Gott zu besänftigen, feiern die Römer sogar damals ihm zu Ehren ein Fest und bringen Opfer, damit er sie verschont. Heute wissen wir natürlich, das ist nur ein Mythos, aber dank dieses Mythos haben wir einen Namen für die Feuerberge, nämlich Vulkane. Und in Wirklichkeit entstehen sie so. Umso tiefer man in unsere Erde reingräbt, boah, diese Schaufel, das ist wirklich anstrengend. Umso tiefer man in die Erde reingräbt, desto wärmer wird es. Das geht sogar so weit, dass wenn man bis ganz ins Innere vordringen könnte, also bis zu unserem Erdkern, dass man auf Temperaturen bis zu 5000 Grad stößt. Das ist ungefähr so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Und diese enorme Hitze, die sorgt jetzt dafür, dass die gewaltigen Gesteinsschichten über dem Erdkern, also weiter zu uns, zur Oberfläche hin, anfangen zu schmelzen. Also sie werden flüssig. Und das, was dabei entsteht, nennen wir Magma. Jetzt ist ganz wichtig, an der Stelle zu verstehen, dass nicht alle Steine geschmolzen werden. Also manche von ihnen können der Hitze standhalten. Das sind so ganz massive, aus unterschiedlichsten Materialien bestehende Brocken. Und die werden jetzt von der Schwerkraft nach unten gezogen, also in Richtung Erdkern. Was wiederum bedeutet, wenn eine Sache nach unten geht, dann wird ja irgendwas anderes nach oben gedrückt. Und das ist das viel leichtere Magma, also die geschmolzenen Steine. Die werden regelrecht nach oben gequetscht. Sie bahnt sich dann den Weg durch das Erdreich, bis sie an einen Punkt kommt, wo sie austreten kann. Das sind dann Risse bzw. Schwachstellen in der Erdkruste. Und genau an solchen Stellen entstehen dann Vulkane. Um das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, machen wir mal ganz kurz die Weltkarte auf, die ihr als Bild 1 in den Shownotes findet, weil da seht ihr den wirklich verrückten Aufbau unserer Erde. Diese besteht nämlich aus mehreren, teils wirklich gigantisch großen und teils auch kleineren Erdplatten. Wie viele es davon genau gibt, ist extrem schwierig zu sagen, vor allem weil es immer wieder zu weiteren Teilungen kommt. Zum Beispiel zerbricht aktuell die Indo-Australische Platte in zwei. Die genaue Anzahl ist für uns hier jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Viel, viel interessanter ist, dass an diesen Stellen, also wo zwei Platten auseinanderdriften, da kann das Magma dann besonders einfach nach oben steigen, weil es hat logischerweise nichts, was es aufhält. Manchmal entstehen dabei unter der Erde auch erstmal sogenannte Magmakammern. Das sind riesige Bereiche, ganz, ganz tief unter der Erde, die man sich wie gewaltige unterirdische Speicher vorstellen kann. Dort sammeln sich dann über viele, viele Jahre, manchmal sogar über Jahrtausende, Magma und Gase. Und an dieser Stelle kommt jetzt die allererste Frage von euch ins Spiel. Sie kommt von Vincent und lautet: Wie groß können solche Magmakammern denn eigentlich werden? Und die Antwort ist ganz schön krass. Es gibt nämlich kleinere Kammern, aber auch viel, viel, viel größere, also wirklich gigantische teilweise, die angeblich sogar ganze Städte verschlucken können. Aber wie ihr an meiner Stimmlage merkt, so hundertprozentig sicher ist das alles nicht. Weiß auch Ulla Lohmann. Klingt nämlich super, super spannend.
Aber man war noch nicht in so einer Magmakammer. Das heißt, man kann es immer noch nicht ganz sicher sagen, wie weit es nach unten geht, wo so eine Magmakammer ist. Aber vielleicht wollt ja ihr irgendwann mal was erfinden, mit dem man eine Magmakammer besser erforschen kann. Ich würde mich sehr freuen.
Also habt ihr gehört, wer da was erfindet, bitte Ulla und uns Bescheid sagen. Was man aber ganz, ganz sicher behaupten kann, umso größer eine Kammer ist, desto mehr Magma, also geschmolzenes Gestein, kann sich in ihr sammeln. Und dadurch baut sich ein gewaltiger Druck auf. Und irgendwann wird dieser zu groß. Kapitel 2: Die Eruption. Zuerst ist es kaum wahrnehmbar, ein tiefes, leises Grummeln, das aus der Erde kommt. Was man da hört, ist, wie der Druck unter dem Vulkan immer weiter steigt, Steine zum Zittern bringt. Es folgen dann leichte Erschütterungen, Rüttelbewegungen, wie bei einer überdimensionalen Waschmaschine, die schleudert. Dieses Rütteln wird dann immer häufiger und intensiver. Das werden dann oftmals richtige Beben, die man in umliegenden Regionen teils sehr stark schon wahrnehmen kann. Und dennoch dauert es teils noch Tage, manchmal sogar Wochen, bis es passiert. Die Beben häufen sich immer weiter, auch neue Anzeichen kommen dazu. Der Boden beginnt sich zu heben, Dampf entweicht, ein stechendes Gas, häufig ist es Schwefel, eins der häufigsten Elemente im Erdmantel. So staut sich der Druck also immer, immer weiter auf. Das Magma drückt an die Erdoberfläche und irgendwann kommt es dann zu dem Moment, in dem sich alles zuspitzt. Ein großer Riss entsteht oben an der Decke des Vulkans. Die Erde öffnet sich. Ein sogenannter Schlot entsteht. Plötzlich ist also ein Ventil da, also ein Ort, wo diese ganze Kraft, dieser Druck entweichen kann. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Wasserflasche mit Kohlensäure. Die wurde quasi die ganze Zeit geschüttelt. Und öffnet man jetzt den Deckel, meine Güte, geht's ab. Der ganze Druck entweicht mit einem gewaltigen Schlag. Das Gas, das sich so lange im Vulkan aufgestaut hat, schießt jetzt mit einer solchen Geschwindigkeit heraus, dass es oftmals sogar die Schallmauer durchbricht. Es klingt wie ein lauter, gewaltiger Donner. Der Vulkan reißt auf. Eine riesige Wolke aus Asche schießt in den Himmel. Und diese Asche besteht tatsächlich auch aus Magma, also aus diesen geschmolzenen Steinen, nur in einer extrem kleinen Form. Also es sind quasi buchstäblich in Milliarden Stücke zerfetzte Ministeine. Das macht sie auch so gefährlich, weil sie teilweise wirklich extrem scharf sind. Dazu werden auch glühend heiße Gesteinsbrocken, die nicht komplett geschmolzen wurden, also richtige Steine, teils auch wirklich relativ groß, auch kilometerweit in die Luft geschleudert und die regnen dann natürlich zu Boden. Ab diesem Zeitpunkt übrigens, also wo das Magma aus dem Schlot an die Luft austritt, nennt man es nicht mehr Magma, sondern Lava. Und diese neue Benennung nutzt man deshalb, um sofort klarzustellen, dass die Gefahr nun oben, also an der Luft, bei uns Menschen angekommen ist. Doch das alles, was ich gerade genannt habe, das ist noch nicht die größte Gefahr bei einem solchen Ausbruch. Diese nennt sich nämlich der pyroklastische Strom. Das sind Mischungen aus Asche, Gasen, kleineren und großen Steinen, die den Hang des Vulkans nach dem Ausbruch oft schneller als ein Formel-1-Auto hinunterrasen. Ein sehr, sehr krasses Foto dazu findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Aufgenommen, nachdem der Vulkan Pinatubo im Jahr 1991 auf den Philippinen ausgebrochen war. Eine der gewaltigsten Naturkatastrophen der letzten 200 Jahre. Doch genau wie der Pinatubo ist es so gut wie bei jedem Vulkan so, dass er sich dann irgendwann wieder beruhigt. Die Beben werden kleiner, weniger Material wird hinausgeschleudert. Er beginnt zu ruhen. Manche von ihnen erlöschen danach für immer. In ihnen steigt dann kein Magma mehr auf. Andere wirken zwar still, schlafen aber nur und können nach Jahren, manchmal nach Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden, wieder ausbrechen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir die Feuerberge so genau beobachten und kontrollieren, um bereit zu sein, wenn es wieder passiert. Stellt sich nur eine Frage. Kapitel 3. Wie macht man das bei einem Vulkan? Und ja, genau das wollten so einige von euch wissen, unter anderem auch Mara und Cora. Zum Glück haben wir aber an der Stelle natürlich immer noch unsere Vulkanologin Ulla Lohmann, die beruflich unglaublich viele der Berge gleichzeitig beobachtet. Und das geht natürlich nur mit technischen Hilfsmitteln.
Die Seismometer, die messen die Erdbeben, ein GPS, das zeigt, ob sich der Boden hebt oder senkt. Man hat Gassensoren, die die Luft prüfen und mit Satelliten beobachtet man den Vulkan von ganz oben. Wenn sich was ändert, dann bekommt man ganz schnell ein Warnsignal geschickt.
Ultraspannend. Und gehen wir an der Stelle mal auf die einzelnen Geräte ein. Los geht's mit den Seismometern. Und die sind, Leute, die sind so krass. Die können nämlich unglaublich präzise messen, ob sich die Erde unter ihnen bewegt. So gut wie jede und jeder von euch kennt die dazugehörigen Darstellungen. Also diese Graphen, die so nach oben und nach unten gehen, findet ihr auch nochmal als Nummer 3 in den Shownotes ein Bild zu. Und da kann man auch sehr, sehr schön sehen, wie die Dinger lange funktioniert haben. Denn eigentlich ziemlich simpel. An ihnen gibt es einen Stift, der hängt an einem Gewicht. Und wenn es dann Schwingungen gibt, dann malt er auf dem Papier. Also ich glaube, jeder Mensch, der sich mit Seismometern technisch extrem gut auskennt, wird gerade sagen, was erzählt der da? Es war sehr einfach ausgedrückt, ich weiß. Heute ist das Ganze auch nochmal unfassbar viel komplizierter. Natürlich alles voll digitalen. Da gibt es dann Magnetspulen, die miteinander interagieren. Also es ist ganz, ganz krass. Das Coole ist auf jeden Fall, schon kleinste Beben, die wir Menschen an der Oberfläche gar nicht wahrnehmen, kann so ein Seismometer heute sehr, sehr präzise messen. Und das ist extrem wichtig, denn es ist entscheidend, diese Beben zu beobachten, und zwar über einen längeren Zeitraum. Denn wenn sie stärker werden, ist es ein großes Anzeichen dafür, dass der Druck im Vulkan steigt und dass sich somit eventuell auch ein Ausbruch nähern könnte. Neben diesen Seismometern sind auch die GPS-Messer, die Ulla angesprochen hat, unglaublich wichtig. Denn sie können zum Beispiel herausfinden, ob sich der Hang eines Vulkans minimal verschoben hat. Das könnte nämlich auch bedeuten, dass sich unter dem Vulkan Magma sammelt und Druck aufgebaut wird. Direkt vor einem Ausbruch kann sich dann sogar der gesamte Boden des Berges, also wirklich das ganze Ding, aufblähen, wie ein Brot, das im Ofen hochbackt. Dann staut sich das an und die gesamte Oberfläche hebt sich. Und bevor ihr jetzt hier anfangt, euch Sorgen zu machen, dass ihr irgendwie jetzt beim nächsten Mal spazieren gehen messen müsst, ob sich der Berg vor der Haustür bewegt oder aufbläht, da gibt's natürlich auch einiges an Fragen, das an der Stelle von euch kam. Zum Beispiel Katja. Ihr wolltet nämlich immer wieder wissen, ob es solche Vulkane auch bei uns gibt. Aber Ulla kann an der Stelle Entwarnung geben.
Bei uns gibt's keine aktiven Vulkane. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen ist. Und das ist schon ganz schön lange her. Bei uns in der Eifel, zum Beispiel am Lacher See, war der letzte Ausbruch vor rund 12.900 Jahren. Und in Österreich und der Schweiz sind die Vulkane noch länger schlafend.
Puh, also Glück gehabt, oder, Ulla?
Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn es in Deutschland einen Vulkanausbruch gäbe. Dann müsste ich nicht so weit in der Welt umherfahren, um einen Vulkan untersuchen zu können.
Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Und sehen ist an der Stelle das richtige Stichwort. Denn ein ganz wichtiges Werkzeug, noch ein weiteres, um einen Vulkan zu beobachten, das kreist teils mehrere tausend Kilometer über uns, genau in dieser Sekunde. Und zwar nicht nur einer, sondern ganz viele Satelliten. Quasi unsere Augen im Weltall. Sie sehen sich nämlich so gut wie alle aktiven Vulkane der Erde in sehr regelmäßigen Abständen an. Sie können ebenfalls messen, ob sich ein Berg anhebt, weil eben das Magma den Boden aufbläht. Und sie können auch mit Wärmebildern erkennen, ob ein Krater seine Temperatur erhöht. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr, sehr klares Zeichen dafür, dass Magma sich näher an die Oberfläche bewegt und dass vielleicht ein Ausbruch nahestehen könnte. Sollte bei irgendeiner dieser Messmethoden, egal ob Seismometer, GPS oder Satellit, rauskommen, dass da Gefahr im Verzug ist, dass da irgendwas passieren könnte, dann werden natürlich sofort alle Forschungsstationen in der Nähe informiert. Und das ist unglaublich wichtig. Ganz besonders in einer italienischen Region, die sich in einer sehr, sehr brisanten Lage befindet. Kapitel 4. Ein Vulkan und ein Supervulkan. Wer unsere Videos auf Social Media kennt, der weiß, wovon wir jetzt reden. Unsere Reise geht nämlich nach Neapel. Es ist eine wunderschöne Stadt am Meer. Und hier wurde auch der Legende nach die Pizza Margherita erfunden. Und Leute, das ist auch so eine crazy Geschichte. Okay, die erzähle ich schnell. Die erste italienische Königin soll angeblich 1989 nach Neapel gereist sein. Und zu ihren Ehren hat dann ein Pizzabäcker sich gedacht, ey, der muss sich eine eigene Pizza widmen. Also wollte er die italienische Flagge auf der Pizza nachahmen. Da gab es die Tomaten für die rote Farbe, weiß war der Mozzarella und grün das Basilikum. Und dann hat er sich überlegt, ey, okay, wie nenne ich ihn das? Ja, na klar, die Frau heißt Margherita, also nenne ich auch die Pizza so. Doch, ich kann euch an der Stelle sagen, nicht alles um Neapel ist so wholesome und positiv. Denn was einigen große Sorgen bereitet, ist die Lage der Stadt. Wir packen dazu nochmal eine weitere Karte aus. Die findet ihr auch als Nummer 4 in den Shownotes. Ihr könnt darauf Neapel sehen und seine explosiven Nachbarn. Denn im Osten thront der Vesuv über der Stadt, ein sogenannter Schichtvulkan. Das bedeutet einfach ausgedrückt, dass er sich bei jedem seiner Ausbrüche nach oben weiter schichtet, also immer höher und auch breiter wird. Das liegt an der Lava und den pyroklastischen Strömen, die abkühlen und neue Schichten bilden. Solche Vulkane, also diese Schichtvulkane, sind besonders gefährlich, weil ihre Ausbrüche oft sehr explosiv sind durch diesen großen langen Schlot, den sie bilden. Und das hat man auch im Jahr 79 nach Christus so erfahren müssen. Es gibt auch damals Anzeichen, zum Beispiel häufiger Erdstöße, kleinere Beben, aber die Einwohner waren es schlichtweg gewohnt, die haben sich dann häufig einfach nicht mehr darüber gewundert. Doch dann kommt es zu einer Sache, die dann doch einige irritiert. Viele Brunnen der Stadt, und das ist ja damals das allerwichtigste Instrument, um an frisches Wasser zu kommen, sie trocknen plötzlich aus, ohne dass es einen sichtbaren Grund dafür gibt. Das Wetter ist nicht jetzt irgendwie viel, viel wärmer geworden. Heute wissen wir, das ist ein Zeichen für aufsteigendes Magma. Das wissen die Menschen damals nur leider nicht, also machen sie sich keine größeren Gedanken. Und dann passiert es. In einer gewaltigen Explosion bricht der Vesuv aus. Er schleudert tonnenweise Lava, Gestein und Asche aus seinem Inneren auf die kleine Stadt, die am Fuß des Berges liegt. Ihr Name Pompeji, und an diesem Tag wird sie nahezu vollständig zerstört. Eine 4 bis 6 Meter dicke Schicht aus Asche und Stein begräbt sie. Und das ist das Ende, leider auch für sehr, sehr viele Menschen, die dort gewohnt haben. Ziemlich schrecklich muss das gewesen sein, aber wenn man das Positive sehen will, seitdem ist der Vesuv relativ ruhig. Also er ist 1944 nochmal ausgebrochen, aktuell gilt er aber als ein grüner Vulkan. Das heißt, er schlummert, es kommt auch zu wenig Anzeichen. Doch wie gesagt, er ist nicht die einzige Gefahr der Region. Es gibt eine sehr, sehr viel größere. Und auch dazu packen wir jetzt nochmal ganz schnell unsere Karte aus, also die von Nummer 4. Da sehen wir nämlich, dass westlich von Neapel, da gibt es noch was ganz anderes. Wobei, das ist eigentlich falsch. Es gibt nicht nur eine andere Sache, sondern jeder einzelne Kreis, den ihr da sehen könnt, ist ein Ausbruchszentrum. Das hat jetzt hier nichts mit Gefängnissen zu tun, sondern das sind quasi wie eigene kleine Schlote, wie eigene Punkte, an denen es immer wieder rumort und wo es nachweislich auch schon zu Vulkanausbrüchen kam. Und dieses gesamte Konstrukt, also diese ganzen kleinen Ausbruchszentren zusammen, nennt man die Campi Phlegrei oder wie wir auf Deutsch sagen würden, die phlegräischen Felder, was übersetzt bedeutet, brennende oder glühende Orte. Ursprünglich sind sie mal Teil eines großen Vulkannetzwerks. Das muss dann vor Tausenden von Jahren einmal so gewaltig ausgebrochen sein, dass es den gesamten Boden unter sich einstürzen lassen hat. Das kann passieren, wenn eine Magmakammer so riesig wird, dass sie dann alles über sich quasi mit ins Verderben reißt. Es entsteht eine sogenannte Caldera. Das ist ein Kilometer großer Krater. Und um diesen herum haben sich dann über die Zeit die phlegräischen Felder geformt. Das sind mehr als 50 einzelne Vulkane, beziehungsweise wie gesagt Ausbruchszentren, die sich dort versammeln. Und das ist leider nicht das kleinste Problem, also dass es so viele sind. Denn sie sind aktuell so aktiv wie selten. Immer wieder bebt dort die Erde, der Boden hebt und senkt sich. Höchstwahrscheinlich, weil sich jede Menge Magma und Gase unter ihnen in der Tiefe bewegen. Die Zahl müsst ihr euch jetzt mal ganz kurz geben. Allein im März 2026 wurden in den Campi Phlegrei 178 Erdbeben registriert. Mehrere Messwerte lagen dabei sogar weit über dem Normalniveau. Die italienische Katastrophenschutzbehörde hat auch deshalb mittlerweile Alarmstufe Gelb ausgerufen. Das ist also eine erhöhte Wachsamkeit, die von den ganzen Einwohnerinnen und Einwohnern gefordert wird. Dazu wurden hunderte neue Messgeräte aufgestellt. Das macht die phlegräischen Felder zu den aktuell mit am besten überwachten Feuerregionen der Welt. Es gibt auch diverse Evakuierungsszenarien, die immer wieder in der Region trainiert werden. Also dass Menschen mit Bussen, mit LKW, mit Booten, auch teilweise sogar mit Kleinflugzeugen aus der Region evakuiert werden können. Denn wenn man überlegt, dass der Vesuv eine ganze Stadt zerstört hat und man davon ausgeht, dass ein Ausbruch der phlegräischen Felder eine hundertfach höhere Wirkung haben könnte, dann kann das schon ganz schön viel Panik auslösen. Besonders wenn sich plötzlich der ganze Himmel verdunkelt. Und passend dazu gab es auch noch eine Frage von euch, denn wie heftig so ein italienischer Vulkan ausbrechen kann, hat unsere Expertin Ulla Lohmann vor ein paar Jahren am eigenen Leib erfahren.
Johannes fragt, wie hoch kann ein Vulkan seine Lava hinausschleudern? Bei einem Vulkanausbruch kann die Lava oft einige hundert Meter hoch in die Luft geschleudert werden, bei ganz starken Ausbrüchen sogar über einen Kilometer. Das habe ich einmal am Ätna erlebt, es war unglaublich. Die Vulkanasche, die kann noch viel höher aufsteigen, mehrere Kilometer bis ganz nach oben in die Stratosphäre, also über 10 Kilometer. Und dort kann sie sich mit dem Wind überall hin verbreiten.
So konnte man übrigens schon bei einigen Vulkanausbrüchen die Asche des Vulkans nach 2 bis 3 Wochen auf der anderen Seite der Erde finden. Das ist damals auch beim Ausbruch auf den Philippinen, also beim Pinatubo, passiert. Und da sind sogar so viele Tonnen an Schwefeldioxiden in die Stratosphäre gelangt, dass sich das gesamte Weltklima verändert hat. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde lag in den folgenden Monaten um etwa 0,5 Grad niedriger als sonst, nur in Anführungszeichen, durch einen Vulkanausbruch. Krass, oder? Mittlerweile hat sich das aber alles wieder erholt. Und an der Stelle könnte man sich schon mal so fragen, das klingt ja so, als wären diese Vulkane eigentlich einfach nur furchteinflößend und gefährlich. Aber ich kann euch da so ein bisschen beruhigen, denn sie haben nicht nur negative Seiten. Kapitel 5: Das Gute an den Feuerbergen. Auch wenn die ersten vier Kapitel es nicht unbedingt so ein bisschen vermuten lassen, diese unglaublichen Naturphänomene, diese Vulkane, die können uns Menschen tatsächlich auch richtig helfen. Das habt ihr auch häufiger von Ulla wissen wollen. Zum Beispiel Hamza oder auch Lua. Die haben gefragt, was machen denn Vulkane? Was können die denn irgendwie, das uns hilft? Und da hatte Ulla auch eine großartige Antwort parat.
Die Vulkane helfen dabei, neue Erde zu bilden. Zum Beispiel Inseln und auch ganz fruchtbare Böden. Die Vulkanasche, die düngt den Boden, was gut für die Pflanzen und die Landwirtschaft ist. Außerdem liefern heiße Quellen und Erdwärme vom Vulkan Energie, die wir nutzen können.
Und das ist besonders spannend. Springen wir dazu mal nach Island. Die kleine Insel ist nämlich ein unglaubliches Vorbild für viele Länder, denn sie schafft etwas, das auf der Erde leider noch ziemlich einzigartig ist. Nahezu 100% der Energie, die die Menschen dort brauchen, wird nämlich regenerativ hergestellt. Das bedeutet aus erneuerbaren Quellen, also Solar, Windkraft und durch die Power der Feuerberge. Die isländische Region ist nämlich neben Hawaii eine der vulkanisch aktivsten der Erde. Über 100 Stück findet man hier. Mehr als 30 Vulkane gelten als aktiv. Und das nutzt das Land sehr, sehr schlau. Passt auf. In der Erde, unter den Feuerbergen, ist es ja extrem heiß, haben wir schon festgestellt. Eben durch das Magma, das sich dort anstaut und bewegt. Und jetzt kommt an der Stelle eine Sache, die extrem praktisch ist. Denn in der Erde gibt es ja nicht nur Magma, sondern auch Wasser. Grundwasser wird es da genannt. Und wer in Physik aufgepasst hat, der weiß, was passiert, wenn eine sehr, sehr heiße Quelle wie das Magma in die Nähe des Wassers gerät. Nämlich, es verdampft. Und wo will heißer Wasserdampf hin? Nächste Physikfrage. Richtig, nach oben. Und das teilweise mit gewaltigem Druck. Wenn man jetzt Rohre in die Erde platziert, so dass der Dampf nur durch sie aufsteigen kann, und dann am Ende eine Turbine platziert, also quasi ein Instrument, durch das der Dampf durchfließt mit seinem ganzen Druck, und der treibt dann die Turbine an, das ist wie so ein gewaltiges Rad, dann kann man tatsächlich durch die Bewegung der Turbine, die durch den Dampf ausgelöst wird, Energie erzeugen. Das ist so cool, oder? Und das ist noch nicht alles, was sie da in Island machen. Das ist, also jetzt pass auf, jetzt kommen noch zwei Sachen, die mich wirklich beeindruckt haben. Klar, das mit dem Wasserdampf und Turbine und Strom, das ist alles schon cool. Aber was sie auch machen, sie platzieren noch weitere Rohre, die tatsächlich die Hitze des Vulkans weiterleiten. Und zwar an zwei Orte. Erstens in Wohnhäuser. Das heißt, wenn man in Reykjavik, in der Hauptstadt von Island, eine Heizung aufdreht, dann kann es sein, dass direkte Vulkanwärme in das Haus strömt, also da es dann warm macht. Das finde ich schon krass. Und diese Rohre, die führen nicht nur in Häuser, sondern auch in Gehwege, weil die haben da sowas wie Fußbodenheizung in den Platten. Und damit wird dann alles von Schnee und Eis befreit, damit man sicher von A nach B kommt. Das finde ich alles wirklich unglaublich krass. Und das ist übrigens nicht nur in Island so, sondern auch in anderen Ländern. Das findet man in Grönland, in Teilen von Norwegen, in Schweden, in Italien, überall, auch in Neuseeland. Also es gibt ganz, ganz viele Orte, die das genauso nutzen. Also können wir an der Stelle festhalten, Vulkane können uns Menschen tatsächlich auch richtig helfen. Das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Und damit sind wir leider schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Denn wenn ich jetzt so hier auf meinen kleinen Zettel mit euren Fragen schaue, dann merke ich, dass nur noch eine einzige übrig ist. Und ich kann es versprechen, die hat es in sich. Ich sag euch ja immer, wirklich, ihr sollt alles raushauen, was euch interessiert. Es gibt keine dummen Fragen, wie oft ich das in der Schule gehört habe. Aber die gibt es auch nicht. Also schreibt alles, fragt alles. Ich finde das großartig. Und diese Frage, meine Güte, die macht mich besonders glücklich. Daher stellen wir sie doch direkt an unsere Vulkanologin Ulla. Sie kommt von Yoshi und er möchte wissen, ob man in einem Vulkan Dönerfleisch garen könnte. Ulla, Sag's uns, wie sieht's mit den Dönern aus?
Richtig gute Frage. Ich habe schon oft Marshmallows am Vulkan gegart. Und zwar gibt es Stellen von heißem Gasaustritt, die nennt man Fumarolen. Und dort ist es so 100, 150 Grad, je nachdem, wie nah man mit dem Marshmallow hingeht. Und da wird es eigentlich ganz gut.
Bevor ihr jetzt aber irgendwie auf verrückte Ideen kommt und ich den ein oder anderen irgendwie demnächst mit einer Bratpfanne, Pfeffersalz und 4 Eiern unterm Arm zum Vesuv laufen sehe, noch ein wichtiger Nachtrag von Ulla.
Aber normalerweise sollte man sich zum Vulkan nur in Schutzkleidung begeben, ganz nah ran und ganz kurz bleiben und sicherlich nicht zum Kochen hingehen.
Auch wenn es eine wirklich witzige Vorstellung ist. Und damit, meine liebsten Wissensfreunde, sind wir leider schon bei der Zusammenfassung. Schon seit Tausenden von Jahren versuchen Menschen, die Ausbrüche von Vulkanen zu verstehen und zu erklären. Erst mit feuerspeienden Göttern, dann mit der Wissenschaft. Heute wissen wir, was passiert, denn geschmolzenes Gestein, Magma genannt, steigt aus dem Erdinneren an 3 mögliche Punkte der Erdkruste auf. Entweder, wo unsere Erdplatten auseinandertreiben, oder da, wo sie aufeinandertreffen, oder manchmal auch da, wo die Kruste der Erde einfach nicht so stark ist wie an anderen Orten. Und an diesen Stellen sammelt sich dann unter der Erdoberfläche ein ziemlich explosives Gemisch aus Magma und Gasen. Ganze Kammern werden gefüllt, die wahrscheinlich die Größe von Großstädten annehmen können. Und irgendwann ist der Druck zu groß und das Ganze explodiert. Aschewolken und Lava, wie das Magma ab dem Zeitpunkt, wo es austritt, heißt, werden aus dem Vulkan katapultiert. Das Gefährlichste sind aber an der Stelle die pyroklastischen Ströme. Dampfwalzen aus Asche, die Hänge der Berge runterrasen und innerhalb von Sekunden ganze Regionen zerstören können. Wie es auch vor etwa 2000 Jahren in Italien passiert ist, als der Vesuv die Stadt Pompeji vollständig vernichtet hat. Dabei ist übrigens auch etwas sehr Faszinierendes und weltweit Einzigartiges passiert, denn diese Asche, die ist nicht nur extrem zerstörerisch, sie wirkt auch konservierend. Also alles, was sie unter sich begraben hat, lag wie unter einer gewaltigen Glaskuppel. Und heute kann man deshalb noch große Teile der zerstörten Stadt extrem gut erkennen. Also viele Forschende nutzen das auch, um zu verstehen, was der Vulkan damals mit der Region gemacht hat. Und auch heute herrscht dort noch extrem hohe Alarmbereitschaft. Aber weniger wegen des Vesuvs, sondern mehr wegen der phlegräischen Felder. Die sind ungefähr 30 Kilometer westlich von Neapel, also quasi auf der anderen Seite von Vesuv. Und diese Felder, der Name wird ihnen nicht gerecht. Das klingt irgendwie fast ein bisschen lieb, als wäre da irgendwie Landwirtschaft. Nee, das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Nummer, denn das ist ein Supervulkan, der aus vielen kleinen einzelnen Ausbruchzentren besteht. Forschende gehen davon aus, dass eine zukünftige Eruption gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also messen sie, was das Zeug hält. Über Seismometer, über GPS, über Satelliten im Weltall, Erdbeben, Gase. Kleinste Veränderungen im Boden werden analysiert. Denn ein Ausbruch würde für die Region eine gewaltige Gefahr darstellen. Und nicht nur für Italien, sondern eigentlich für komplett Europa und große Teile der Welt. Denn es kann zu einer massiven Veränderung des Klimas kommen, wie man nach dem Ausbruch auf den Philippinen gesehen hat. Aber wir müssen an der Stelle auch fair sein, Vulkane haben nicht nur negative, sondern auch positive Seiten. Sie können zum Beispiel dafür sorgen, dass wir bessere Landwirtschaft betreiben. Denn ganz, ganz viel aus der Asche dient als Dünger für Vegetation. Pflanzen können viel, viel besser gedeihen, wenn das Teil ihres Bodens ist. Außerdem können die Feuerberge Energie liefern, wie in Island. Dort arbeiten sie übrigens gerade daran, irgendwann direkt in eine Magmakammer reinzubohren, weil man dann die Hitze, die Energie noch viel besser nutzen könnte. Ihr müsst euch aber an der Stelle keine Sorgen machen, wenn ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt. Bei uns gibt es keine aktiven Vulkane mehr. Sie sind alle erloschen. Und an der Stelle übergebe ich nochmal ein allerletztes Mal an unseren Stargast dieser Folge, an Expertin Ulla Lohmann. Denn
der Lennart möchte wissen, wie kann ein Vulkan erlischen? Ein Vulkan erlischt dann, wenn unter der Erde kein Nachschub an heißem Magma mehr kommt. Dann wird er langsam kalt und vor allem auch ruhig. Über ganz lange Zeit kann er danach vom Wind und Regen abgetragen werden und dann sieht er irgendwann aus wie ein ganz normaler Berg.
Wie zum Beispiel in Deutschland die Rhön. Mitten im Land liegt sie und war vor vielen Millionen Jahren ein sehr, sehr aktives Vulkangebiet. Heute ist sie aber nur noch ein normales Gebirge. Wissensfreunde, was eine besondere Folge. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie unglaublich cool finden wir alle Vulkane? Das ist doch wirklich beeindruckend. Und an der Stelle ein gigantisch großes Dankeschön an Ulla Lohmann. Danke, dass du dich all den Fragen gestellt hast und dass du sie so sympathisch beantworten konntest. Das war wirklich großartig. Und deswegen auch an der Stelle ein großes Danke nochmal an das Kompetenzzentrum Wissen der ARD, die solche Sachen für uns hier möglich machen können. Wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr sagt, ey, lass uns das bitte genauso bei Folge 90 wieder machen. Johnny sucht sich ein Kindheitsthema aus, was ihn irgendwie richtig berührt und mitnimmt und wir stellen Fragen, dann sehr gerne. Haut das mal in die Kommentare und kommt unbedingt in unseren WhatsApp-Kanal. Da wird es dann auch für Folge 90 die Chance geben, alles rauszuhauen, was euch interessiert und irgendeine Expertin oder einen Experten wird es dann wahrscheinlich wieder geben, der das Ganze dann für euch beantwortet. Den Link zum WhatsApp-Kanal findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn wir hier schon bei besonderen Dingen sind, dann kommt jetzt noch ein Novum dieses Podcasts. Und zwar so viele Fragen von euch, wie wir noch nie hatten, weil es kam so viel zur Entstehungsgeschichte des Iran-Konflikts. Also wollen wir da jetzt nochmal auf einiges eingehen. Frage Nummer 1 kommt von MJA4311. Wie kann der Iran eigentlich diese Meerenge, die Straße von Hormuz, blockieren? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dazu muss man einmal ganz kurz erklären, wie die Straße von Hormuz aussieht. Das ist nämlich sowas wie ein ganz schmaler Flaschenhals. Sie verbindet den Persischen Golf und den Golf vom Oman. Und das ist alles ganz schön eng. Nicht mal 40 Kilometer ist das Gewässer an dieser Stelle breit. Und jetzt ist es halt so, wenn man die Küsten, die beiden Seiten, mit bewaffneten Truppen besetzt und damit droht, Feuer, also Drohnen oder Raketen einzusetzen, dann drehen die meisten Schiffe lieber freiwillig ab. Dazu gibt es auch Berichte über platzierte iranische Seeminen. Also es ist schon extrem riskant, da durchzufahren. Die zweite Frage kam von Gandalf. Johnny, gibt es für den Iran überhaupt eine realistische Chance, diesen Krieg rein militärisch zu gewinnen? Und an der Stelle kommt es so ein bisschen drauf an, wie man gewinnen definiert. Denn wenn damit gemeint ist, den Gegner komplett militärisch zu besiegen, dann ist es natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Sowohl die USA als auch Israel sind militärisch extrem stark equipped. Aber der Iran kann den Krieg teuer, lang und gefährlich machen, was ja schon bereits passiert ist, wie alle auch weltweit aktuell bemerken, wenn man sich zum Beispiel die Ölpreise oder auch die Aktienmärkte lange angeguckt hat. Also das Ganze kann dann schon für viel politisches Aufsehen sorgen, selbst wenn man ihn nicht rein militärisch gewinnt. Frage Nummer 3 kam auch häufiger von euch und auch sehr, sehr zu Recht, denn eine Sache ist definitiv in der letzten Folge so ein bisschen untergegangen, weil es einfach so viele Sachen zu erzählen gab und unter anderem Baran hat uns Folgendes geschrieben. Hallo Johnny, ich bin ein großer Fan des Podcasts. Ich komme ursprünglich auch aus dem Iran, aber ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass ihr über die Proteste im Januar nicht berichtet habt. Und ja, da hast du absolut recht. Die Ereignisse im Januar, also am 8. und am 9., die waren wirklich schrecklich. Damals hat die iranische Regierung nämlich allen Anschein nach friedliche Demonstrationen für mehr Gerechtigkeit, Freiheit, für ein besseres Leben, die hat die iranische Regierung brutal und blutig niedergeschlagen. Und das ist noch nicht alles. Danach wurde, mutmaßlich, um das Ganze zu vertuschen, sogar das Internet und die Telefonleitungen abgeschaltet. Also so, dass wirklich kein normaler Bürger, keine Bürgerin im Land darauf zugreifen kann. Also um sich zu informieren oder auch um Sachen nach außen zu schicken, also um zu posten, was passiert. Daher ist es auch sehr, sehr schwer zu sagen, wie viele Menschen bei den Demonstrationen ihr Leben verloren haben. Unterschiedliche, noch unbestätigte Berichte sprechen aber von mindestens 2000 bis hin zu 30.000 Opfern durch iranische Regierungsgewalt. Und auch aktuell wird die Informationslage nicht besser, denn das iranische Regime hat die Medien erneut stark zensiert. 90 Millionen Iranerinnen und Iraner können aktuell nur ein internes Netzwerk nutzen, also quasi ein Internet, das einzig und allein staatlich genehmigte Inhalte zur Verfügung stellt. Frage Nummer 4 kommt von Caro und wahrscheinlich damit auch so ein bisschen vom gesamten Discord-Moderationsteam. Also wer den Kanal noch nicht kennt, den auch unbedingt mal abchecken, findet ihr auch als Link in den Shownotes. Und die Frage lautet, wieso genau müssen Frauen Kopftücher im Iran tragen? Und das ist auch eine Sache, die viele von euch wissen wollten. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, was nach dieser Revolution passiert ist. Also seitdem der Staat eine islamische Republik ist. Denn mit dem Glauben kommt für die Regierung auch eine Pflicht, dass sich Frauen, Zitat, sittsam und bedeckt benehmen müssen. Dazu zählt dann auch das Bedecken der Haare mit einem Kopftuch. Menschenrechtsorganisationen sehen das Ganze sehr, sehr kritisch, vor allem, weil es bei Nichtbeachtung dieser Regel zu Geldstrafen, Festnahmen, zu Problemen in Beruf und Schule und auch, wie man in einzelnen Fällen gesehen hat, zu viel, viel schlimmeren Dingen kommen kann. Wichtig ist dabei aber auch eine Sache festzuhalten, die wir nämlich auch häufiger in den Kommentaren gelesen haben. Diese Regel ist zwar von einer Islamischen Republik ausgerufen worden, das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen, die der muslimischen Welt angehören, das genau gleich sehen. Es gibt zahlreiche Länder, in denen das auch die vorherrschende Religion ist, wo es aber weitaus mehr Freiheit gibt in der Art und Weise, wie man sich kleidet, in der Art und Weise, was man sagt. Also man darf einfach an der Stelle nicht verallgemeinern, das ist ganz wichtig. Kommen wir zu Frage 5. Sie ist von Priblia Sara. Hey Johnny und Team, was hält eigentlich die jeweilige Bevölkerung von dem Krieg? Also beide Seiten. Und dazu muss man auch wieder sagen, bei solchen Einschätzungen muss man sehr vorsichtig sein, denn es gibt keine offiziellen Erhebungen, also man kann nicht jeden Bürger oder jede Bürgerin fragen, wie sie das Ganze sehen, aber immer wieder erreichen einen Informationen, dass die Stimmung sehr, sehr gespalten ist. Die allermeisten US-amerikanischen und israelischen Menschen scheinen sich stark gegen den Konflikt zu positionieren. In den USA vor allem wegen der steigenden Spritpreise, in Israel wegen der vielen militärischen Gegenschläge. Nur im Iran scheint die Stimmung nicht hundertprozentig gegen den Krieg zu sein. Also man muss auch da wieder sagen, das ist natürlich sehr schwer einzuordnen, vor allem wegen des Internet-Shutdowns, der ja auch immer noch vorliegt. Was man aber immer wieder mitbekommt, auch durch andere ausländische Journalisten, ist, dass viele iranische Menschen in dem Krieg eine Chance sehen, dass sich etwas ändern könnte. Also, dass vielleicht eine neue Regierung kommt, die nicht so brutal und schlimm gegen Demonstrationen vorgeht, wie es im Januar passiert ist, die auch wieder andere Werte in den Mittelpunkt rückt, also vielleicht wieder eine Rückkehr zu eher westlichen Vorbildern. Das wünschen sich sehr, sehr viele Menschen. Ob es dazu kommen wird, ist aktuell sehr fraglich. Denn passend dazu lautet die letzte Frage für heute von Masu. Kann man ungefähr sagen, wie lange der Krieg noch dauert und ob es dann einen neuen iranischen Herrscher geben wird? Und so gern wir das alle würden, aber nein, im Moment kann niemand eine seriöse, zuverlässige oder fundierte Aussage dazu geben. Wir können nur gucken, was uns die Vergangenheit gezeigt hat. Kriege können durch Verhandlungen sehr, sehr schnell enden. Sie können sich aber auch durch Verhandlungen total verhärten und länger ziehen. Auch ob es danach eine neue iranische Herrscherstruktur geben wird, ist komplett offen. Wie bereits gesagt, höchstwahrscheinlich ist bei der aktuellen Nachrichtenlage anzunehmen, dass sich ein Großteil des iranischen Volkes das wünschen würde, aber ob sowas dann auch wirklich passiert, steht alles aktuell noch in den Sternen. Wir versuchen euch aber da natürlich auf dem Laufenden zu halten. Wenn wir nicht eine neue Podcast-Folge hier machen, dann definitiv im WhatsApp-Kanal. Und damit, meine Wissensfreunde, sind wir am Ende dieser Woche, dieser Folge angekommen. Und das bedeutet, ihr dürft endlich wieder abstimmen. Folge 81 steht in den Startlöchern. Schickt uns auf die Recherche eurer Wahl. Diese 6 Themen könnten es werden. Als erstes die Geschichte von Animes. Also ich glaube, jeder von euch hat schon mal einen gesehen. Das sind ja im ganzen Ursprung eigentlich japanische Zeichentrickfilme, die es dann aber irgendwann zu einem Milliardenphänomen geschafft haben. Also wirklich überall auf der Welt schaut man sie. Wie es dazu kam, könnten wir uns in der eigenen Folge anschauen. Als nächstes haben wir den Jugoslawienkrieg. Damals in den 1990er Jahren zerfällt ein Staat und daraufhin werden sehr, sehr brutale Konflikte auf dem Balkan ausgelöst. Da kommt es wirklich zu heftigen, heftigen Situationen, die aber extrem wichtig sind, um zu verstehen, wie die Lage dort heute ist. Als drittes haben wir die Kreuzzüge. Das sind auch wieder religiöse Kriege zwischen Christen und Muslimen um die Kontrolle heiliger Orte. Also auch eine sehr, sehr schreckliche, aber für die Geschichte wichtige Zeit. Als viertes haben wir die Gefängnisinsel Alcatraz. Das ist ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis. Da gab es auch echt wirklich ganz krasse Ausbrüche, über die könnten wir auch sprechen. Und das Ganze findet auf einer Insel vor San Francisco statt. Da sind Mafia-Bosse inkludiert, auch ganz düstere Legenden, die darum so ein bisschen wehen. Also es ist ein krasses Thema, könnten wir drüber sprechen. Als vorletztes haben wir, wer war Mustafa Kemal Atatürk? Das ist der Gründer der modernen Türkei nach dem Ende des Osmanischen Reiches, der das Land mit radikalen Reformen sehr, sehr stark verändert. Auch extrem spannend. Und als letztes die Freimaurer. Hat auch bestimmt der ein oder andere unter euch schon mal gehört, das ist ein Geheimbund mit Ritualen, Symbolen und jahrhundertealter Geschichte. Also da gibt es auch unglaublich viele Sagen, die sich um die Freimaurer drehen. Auch das könnten wir in der eigenen Folge einmal aufklären. Und an der Stelle wüsste ich persönlich nicht, wie ich mich entscheiden würde. Alter, das sind wirklich ziemlich viele spannende Sachen dabei. Zum Glück übernehmt ihr das aber für uns. Darauf freuen wir uns schon sehr. Nächsten Sonntag haben wir also wieder eine Verabredung. 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe an euch alle. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.